Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Nach 2,5 Jahren ist es endlich mal wieder soweit. Folge 11 dieses Podcasts waren Simon Mahler und Marius Rakowski von der Firma AdBaker. AdBaker wird fast jedem ein Begriff sein und heute haben wir es endlich mal wieder geschafft, nach 2,5 Jahren Abstinenz Marius Rakowski für eine Folge hier aus Hürth nach Köln zu bekommen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Ding geworden, weil wir grundsätzlich über drei Bausteine sprechen. Einmal ist Marius seit knapp 2,5 Jahren jetzt Geschäftsführer von AdBaker, formt da das ganze Ding jetzt so ein bisschen mit. Wir gehen da ganz locker drüber, was in den letzten 2,5 Jahren bei den Kollegen in Hürth so passiert ist, ob es auch Schwierigkeiten gab, warum es immer so smooth bei denen aussieht, wenn sie irgendwas machen und wie die Agentur gerade in welche Bereiche aufgestellt ist. AdBaker macht viel in Richtung TikTok-Shop eben halt auch, aber eben auch Richtung Creative Studio, ihrem neuesten Arm. Dann sprechen wir einmal über die Gegebenheiten in Paid Social, also was ist in 2,5 Jahren passiert. Der Trend weg vom Media Buying mehr zur Strategy, sehr, sehr spannender Bereich da, weil es halt eben auch Marius Kern Business so ein bisschen ist und auch immer noch das Kernbusiness, also die Agency von AdBaker halt eben auch. Und am Ende sprechen wir mit wahrscheinlich der führenden Agentur im Bereich TikTok-Shop darüber, warum es vielleicht weniger jetzt geknallt hat, was das Thema angeht, als vielleicht am Anfang gedacht war, warum es trotzdem sinnvoll sein kann, in welchen Bereichen es gerade sehr, sehr gut funktioniert und wieso es Sinn ergeben kann, in den USA oder in UK für den Markteintritt TikTok-Shop zu benutzen. Das ist eine sehr, sehr spannende Folge geworden, sehr, sehr rundes Ding. Deswegen vielen Dank, Marius, für dein Vorbeikommen und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Viel Spaß.
Hey Moritz, was sagst du eigentlich zu Chatamin?
Sehr, sehr gute Frage, Marvin. Chatamin ist für mich das spannendste Tool, wenn es um WhatsApp-Marketing im E-Com geht. Brands können damit ihre Kunden direkt über WhatsApp erreichen, von automatisierten Nachrichten über Service bis dann wirklich zu kompletten Chatflows. Das Ganze ist easy integrierbar in Systeme wie Shopify oder Klaviyo und sorgt einfach für mehr Umsatz durch besseren Kundendialog. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, jetzt auf chatamin.com umsehen und einen Termin mit dem Bootstrapped Team Armin vereinbaren.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mal wieder mit dem Marius von AdBaker. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Freut mich auch.
Was geht, was geht? Freut mich, dass du hier bist,
ey. Ja, die Kölner Community. Man ist ja nah beieinander. Ja,
Hürther Freunde, sag ich.
Ja, das ist immer so, ne? Ja,
wir sind doch gar nicht Köln.
Ja, ja mein doch. Gott. Für mich zählt das als Köln zu sagen. Ich komme ja eigentlich aus Leverkusen sozusagen.
Da sagen ja, okay, manche, gut.
Das zählt ja auch sehr. Ähnlich.
Ja, so ganz eine große Klappe dafür.
Ja, auf jeden Fall. Naja, starten wir rein. Marius, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut.
Ja.
Ja, also es ist natürlich Crunch-Time gerade. Das merkt man auch, aber jetzt mal hier einen Vormittag rausgezogen. Ich weiß nicht, was im Office abgeht, aber ihr entspannt mich.
Ja, 2,5 Jahre ist es her ungefähr, seitdem du das letzte Mal hier warst. Damals saß du noch mit deiner besseren Hälfte. Ja. Simon Mahler hier, die Legende hat sich rausgezogen, beziehungsweise hat sich freistellen lassen für diese Folge. Deswegen, wir haben heute sozusagen den CEO von AdBaker heute hier. Also sozusagen, du bist jetzt seit 2,5 Jahren im Game, bevor wir vielleicht so die letzten 2,5 Jahre von hinten
ja,
einmal.
Ja, schon länger im Game, ne?
Ja, aber als CEO. Ich glaube, damals war das irgendwie im Mai, als wir die letzte Folge aufgenommen haben. 2023 war das ja, glaube ich, sehr, sehr frisch.
Ja.
Deswegen, bevor wir vielleicht so ein bisschen die letzten 2,5 Jahre rekapitulieren, was bei euch so abgeht, stell dich vielleicht selber einfach einmal kurz selber vor und erzähl, was ihr so macht.
Ja, also ich bin Marius. Ich bin, wie du gesagt hast, das weißt du sogar scheinbar besser als ich. Wüsste jetzt nicht, ob das 2,5 Jahre, 2 Jahre sind, aber Geschäftsführer bei AdBaker. Und ja, also wir bei AdBaker sind eine spezialisierte Paid Social Agentur. Da kommen wir auch eigentlich schon immer her. Es hat angefangen mit Facebook, Instagram Marketing und dann kamen immer relevantere Kanäle auch dazu. Fokus hat sich auch dort natürlich immer weiterentwickelt, geschiftet und mittlerweile Paid Social, das heißt, dass wir alle Kanäle abdecken und vor allem auch alle Bereiche, also von Strategie, aber auch das operative Media Buying gehört noch mit dazu, aber ganz, ganz starker Fokus auch auf Creative. Nicht nur UGC Creative oder so, sondern wirklich auch die komplette Palette End-to-End von Planung, Konzeption, Produktion, Editing, Livegang, ja.
Crazy, das macht ihr, glaube ich, schon, also Simon macht es schon sehr, sehr lange, du bist auch schon lange mit dabei, ihr seid so ungefähr 25 Leute im Team und ihr betreut schon ganz klar irgendwie so eher sehr, sehr große Brands bis Konzerne, ne?
Genau, ja, also das ist schon so unser Fokus, also wir betreuen eher größere Marken, große deutsche Marken, aber was natürlich auch historisch einfach zu unserem Kundenstamm gehört, sind auch die klassischen E-Com-High-Roller, also weil sie ja natürlich auch sehr, sehr stark über Paid Social sind, also das sind eigentlich so die beiden Kundencluster, die ich so sehen würde. Und für unsere Konzernis, wie wir es oft sagen, ist es dann oftmals so, dass wir so ins Boot genommen werden, um sie ja auch wieder ein bisschen dynamischer, agiler machen, weil es natürlich dann auch eine politische Komponente irgendwo gibt. Und dann ist das, was ich halt, was wir dann auch gefeedback bekommen, eben das, was die an uns sehr, sehr geil finden, halt die Frequenz, in denen alles Sachen vorangehen, ne? Also dann sehr unpolitisch, ne? So sind wir eben. Und für die High Roller sind wir dann oft eben die Komponente, die dann reinkommt, wenn sie erwachsen werden. Das heißt also auch, wenn es darum geht, ja, die Tiefe von Branding, wenn die hinzukommt, dann kommen wir ganz oft ins Spiel.
Willst du vielleicht so einen kleinen Abriss, ein bisschen Name-Dropping betreiben, was ihr so an Kunden betreut? Weil wenn man sich eure Kundenliste auf der Website anguckt, sieht das ja erstmal schon sehr eindrucksvoll aus, würde ich sagen.
Ja, oh, also okay.
Gute Arbeit.
Ja, also ich sag mal so, unsere langjährigsten Kunden sind so eine Schwäbisch Hall, ein Ravensburger Puzzle, also mit denen wir wirklich schon teilweise 7 Jahre zusammenarbeiten, aber auch so Marken wie CW Fotobuch, die betreuen wir schon ewig lange. Ja, und so in die Richtung.
Spannend. Okay. Also muss man schon sagen, sind so Kunden, nach denen sich, glaube ich, viele so ein bisschen die Finger lechzen. Also gute Arbeit. Was ich bei euch so ein bisschen spannend finde oder was ich in einem ersten Teil gerne irgendwie so ein bisschen aufrollen würde, wäre so ein bisschen so die letzten 2,5 Jahre einfach für dich so ein bisschen genauer zu betrachten oder dass du vielleicht mal so ein bisschen Einblicke gibst, wie die letzten 2,5 Jahre für dich waren. Weil im Vorgespräch oder in Anbahnung zu diesem Podcast hatte ich auch mit Simon halt nochmal länger telefoniert und da hatte er sich selber Dinosaurier des E-Commerce genannt. Und das fand ich eigentlich so spannend, weil du jetzt sozusagen diesen Staffelstab übernommen hast und irgendwie sozusagen AdBaker jetzt ja schon irgendwie auch mit deiner Handschrift so ein bisschen führst. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man irgendwie 2,5 Jahre an der Seite mit Simon arbeitet, ich schätze ihn auch sehr, aber er ist natürlich auch, wenn er sich selber Dinosaurier nennt, natürlich auch jetzt vielleicht nicht ganz so einfach, wie man sich vielleicht in manchen Stellen einfach vorstellt, an solchen Stellen dann eben zu arbeiten, wenn sozusagen neue Generation sozusagen es übernimmt. Vielleicht kannst du einfach selber so ein bisschen Einblicke geben, wie du die letzten 2,5 Jahre so ein bisschen für dich empfunden hast. Also was ist so passiert?
Ja, boah, ich muss da ganz ehrlich so vorweg sagen, dass dadurch steckt natürlich sehr, sehr tief drin, aber ich habe auch so gar nicht den Blick da drauf. Also ich sehe das nicht so mit Dinosaurier und sonstigen so. Ich bin jetzt noch mal im 10. Jahr so in dem ganzen Game. Ist richtig gesagt, seit 2,5 Jahren dann irgendwie in die Geschäftsführung gegangen. Aber trotzdem, ich glaube, ich hatte es im letzten Podcast auch schon gesagt, das war jetzt nicht irgendwie der Weg, der so vorgezeichnet wurde oder wo wir gesagt haben, ey, da soll es irgendwann mal hingehen, sondern als wir 2020 zusammen gestartet sind, ja, da ging es einfach darum, geiles Zeug zu machen so und dann irgendwann hat sich das so entwickelt, sag ich mal. Und warum sage ich das? Weil es dann für mich jetzt auch nicht diesen Punkt gab, okay, gut, du bist jetzt Geschäftsführer. Also es hat sich basically in dem Tag nichts verändert. So, also da gab es eine Ansprache im Team so und dann habe ich auch gedacht, jo, ja, wen juckt das ja eigentlich überhaupt? So, das hat an sich da nichts verändert. In den letzten 2 Jahren würde ich sagen, also jetzt im Innenverhältnis mit allen Mitarbeitern und so, würde ich sagen, relativ wenig. Es war sehr, sehr organisch einfach. Für mich persönlich natürlich irgendwie schon. Vor allem dann auch in dem Moment, wo ja ich meine Anteile übernommen habe, war das natürlich so auch, hat sich für mich natürlich anders angefühlt, wenn ich jetzt neue Sachen angegangen bin. So ich mache es halt auch primär dann für mich dann auch. Ne? Oder ich kann deutlich ja mehr darauf einzahlen, so wo ich die Firma dann auch hinbringen möchte. Das ist so das, was sich für mich persönlich viel, viel verändert hat. So in der Zusammenarbeit, Simon und ich haben schon immer sehr eng dann auch zusammengearbeitet. Das heißt, unser erstes Projekt, wo wir dann auch zusammengewachsen sind, war sicherlich das Mentoring. Das war so das erste Projekt für mich, was wir gelauncht haben in 2020. Ja, aber da haben wir auch auf allen Ebenen gearbeitet. Das heißt Agentur, Mentoring und Co., alles gleichzeitig. Da gab es gar keine Aufgabentrennung, so, sondern jeder hat das gemacht, was er am besten kann. So, das ist so, wie es halt am Anfang einfach läuft. Und wenn er jetzt über sich sagt, er ist Dinosaurier, so,
er weiß nicht, jetzt auch keine Möglichkeit, das in dem zu widersprechen, was in deinem Mund
liegt. Ja, gut, ja, da will ich nichts gegen sagen, so. Aber ja, das ist so, wie ich die Sachen sehe.
Sehr cool. Was war denn vielleicht so in den 2 Jahren so ein bisschen was sich in der Agentur verändert hat? Also ihr hattet ja 2020 das Mentoring gelauncht. Ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war auch noch ein sehr starker Fokus sozusagen auf das Mentoring. Wenn man jetzt gerade vielleicht auf die Website guckt, findet man das eigentlich gar nicht mehr. Du hast eben gesagt, das ist noch da im Vorgespräch, aber gibt es da irgendwie so ein paar Punkte, wo du sagst, okay, da hat sich die Agentur irgendwie hin weiterentwickelt, oder?
Ja, ich merke auf jeden Fall das so, dass das Außenbild sich nicht oft mit dem deckt, wie wir nach innen auch reden. Mhm. So, weil, wie du jetzt gerade gesagt hast, so Focus Mentoring, ich muss ehrlich gestehen, so nach innen wurde das nie so gelebt, so, sondern was wir eigentlich von Tag 1, auch als wir es gelauncht haben, gesagt haben, ist, das Mentoring soll und ist der Spiegel der Agentur. So, weil wir haben Werte so und was wir schon immer scheiße fanden ist, so wenn jetzt jemand irgendwie rausgeht und sagt, ich bringe dir, damals waren das ja nur Facebook-Ads, ich bringe dir Facebook-Ads bei, dann hatte das, keine Ahnung, hatte mal den Blueprint gemacht und auf einmal ist er Experte oder so. Das haben wir auch schon immer gehasst so. sondern uns war einfach wichtig, solange wir die Learnings generieren, dann sehen wir uns auch irgendwie, haben wir die Glaubwürdigkeit, das auch nach außen zu tragen und das zu machen. Aber wir haben immer dieses, wir hatten immer dieses Credo, das Mentoring ist der Spiegel der Agentur. So. Und deshalb, lass ich damit sagen, haben wir auch immer die Agentur fokussiert, weil wir den Glauben haben, hatten so, hey, wenn wir in der Agentur erfolgreich sind, gute Cases haben, gutes Wissen aufbauen, was wir weitergeben können, dann ist das Mentoring automatisch auch sehr geil. So, und das ist das, wie wir eigentlich gelebt haben. Und für, genau, verändert in den letzten Jahren ist vielleicht dann eher so, dass natürlich weitere Disziplinen dazugekommen sind. Ich habe schon gesagt, weitere Kanäle, so die musste man natürlich auch erstmal für sich erschließen. Ich denke, da haben wir einen guten Job gemacht. Wir sind zumindest sehr zufrieden, auch wenn wir auf andere Plattformen gegangen sind, aber auch andere Disziplinen dazu zu nehmen. Also so, ich bin keine Person, ich kann jetzt nicht in Photoshop, Premiere und die Creatives erstellen, auch wenn das jetzt der ganz große Fokus ist, sondern wir kommen noch aus der Zeit, wo man Techie im Ads Manager sein konnte und man musste sich auch weiterentwickeln. Und da hat sich natürlich auch die Firma dahingehend verändert, dass sich das komplett neue Stellen auf einmal gibt, so ganz andere Disziplinen, Verantwortungsbereiche, und das ist für mich eigentlich die größte Veränderung.
Ja. Das ist eigentlich so ein bisschen auch das, was du ja im Vorgespräch so ein bisschen gesagt hast, dass sozusagen dieser klassische Media Buyer, der ja früher so ein bisschen so der Wizard war, um irgendwie sozusagen das Ergebnis ganz maßgeblich mit zu gestalten, jetzt eigentlich eher sozusagen so ein bisschen sekundär in die Rolle wischt. Also vielleicht kannst du so ein bisschen darüber sprechen, wie würdest du sagen, hat sich so die Struktur im Creative-Team bei euch entwickelt?
Ja. Also die Journey ist im Prinzip von so ganz früher, nicht mal bei AdBaker, sondern noch davor der Zeit, da habe ich selbst meine Creatives in Canva geschrubbt. So. Also so ein Level, weil man wusste, man kann das noch irgendwie gut machen an dem Account. Dann war das so die, glaube ich, die zweite Evolutionsstufe. Man hatte dann mal jemanden, der ein Creative erstellen konnte, der also die Programme bedienen konnte zumindest, sagen wir es mal so. Dann hat man mal gesagt, yo, machen wir mal eine Retargeting-Ad, machen wir eine Prospecting-Ad. Dann bist du relativ schnell, hast du mal auch einen kleinen Konflikt gehabt, weil man nicht die gleiche Sprache spricht. Ging es irgendwann auch weiter, dass man natürlich gesagt hat, okay, gut, wie funktioniert das denn jetzt hier Creative-wise? So, muss ich jetzt meine Creative-Leute ausbilden? Muss ich denen jetzt KPIs beibringen? Alles gemacht, so. Nur um am Ende dann da rauszukommen, wirklich zu sagen, hey, Creative Strategy vor allem und auch so, dass die Muster zu erkennen, den Kontext zu erkennen, die Ableitung zu machen, liegt dann eher auch bei einer Person, die oftmals tatsächlich auch aus dem Media-Buying-Bereich kommt, aber vor allem auch in sich trägt eine gewisse kreative Komponente, so, weil das heißt jetzt nicht nur stumpf, die Zahlen sagen das und wir machen das, sondern es gibt ja auch Tests, die, sage ich mal, ja, doch etwas abstrakter sind, weil das sind natürlich Hebel, die man dann in Bewegung setzt, die nochmal deutlich, deutlich größer sind. Das heißt nicht nur jetzt irgendwie die letzten 10 oder 20% rauszuholen, sondern ja, wenn man auch mal verdoppeln will oder so, dann muss man auch andere Wege gehen und dafür braucht man auch Kreativität.
Verstehe ich. Wenn man das vielleicht so im übertragenen Sinn dafür benutzen kann, ihr wirkt nach außen so immer so ultra smooth, so ultra lässig, so die cool Kids im E-Com-Game, weißt du, wie ich meine? So die beiden ganz oben, so also die es schon gut drauf haben. Jetzt hast du gesagt, sagen, ihr habt so ein bisschen die Strategie im Team halt eben auch ein bisschen geändert. Das heißt ja irgendwie auch so ein bisschen, dass sich irgendwie Teams verändern müssen oder halt eben auch die Leute, die bei euch arbeiten. Gibt's so irgendwas in den letzten 2 Jahren, wo du sagen würdest, ey, das hat vielleicht einfach nicht so gut geklappt, das hat irgendwie nicht so sauber funktioniert oder so smooth, wie man sich das vielleicht irgendwie gewünscht hätte? Also irgendwie so ein bisschen so, okay, gibt's vielleicht auch neben dieser Sunny Side, okay, wir können uns irgendwie immer so sehr strategisch weiterentwickeln und ja klar, wir haben auf alles irgendwie immer die passende Antwort. Irgendwas, wo du sagst, das war nicht so wie gewollt oder hat nicht so geklappt, wie du es dir gewünscht hättest? Nein.
Ja, guck mal, ich muss geschehen, so, wenn ich jetzt so höre, so, yo, ist alles läuft so bei euch so smooth oder so, dann habe ich natürlich vielleicht auch dazu wieder eine andere Perspektive. Also,
oder würdest du sagen, also das ist meine eigene Meinung, würdest du sagen, dass es anders ist?
Nee, wahrscheinlich hätte ich das auch so wahrgenommen. Also, immer ein bisschen ruhiger geworden, AdBaker würde ich sagen, weil man halt nicht mehr so viele Mentoring-Ads beispielsweise ausgespielt
das
bekommt.
Das ist ja auch gut so, weil, wie ich gesagt habe, unser Kern ist die Agentur. Ja, was jetzt zuhause, ich glaube, wo das herkommen kann, ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Wir sind sehr stark darauf bedacht, halt Projekte anzunehmen, wo wir halt sagen, ey, das funktioniert. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was dem die Leichtigkeit gibt. So. Das heißt, dass wir kein Chaos haben in dem Sinne, dass wir, keine Ahnung, öffentlich gehatet werden, weil wir scheiß Arbeit machen und die ganze Zeit nur Leute abfacken. So. Das könnte das so ein bisschen sein. Und wir natürlich auch ein Kundenportfolio haben, wo wir geiles Zeug machen können. So. Und das ist auch das, wo wir so nachstreben. Aber ich würde sagen, so wie es auch, wie es in jeder anderen Agentur sicherlich auch irgendwo ist, so heißt, gibt es auf verschiedensten Ebenen auch Struggles. Das heißt, so, das kann mal jetzt irgendwie sein, was weiß ich, eine wichtige Person verlässt das Unternehmen oder so, was wo du auch lernen musst mit der Zeit, hey, das gehört auch einfach mit dazu. So, dann hast du auch kurzfristig mal den Pain, dass du einen Ersatz finden musst. Oder es gibt natürlich auch dann kulturelle Struggles, ja. Also, das heißt, wie fängt man denn sowas ab? Sowas gehört einfach mit dazu. Das gibt's auch bei uns, das ist ganz, ganz normal. Aber wovon wir natürlich jetzt irgendwie verschont sind, ist halt so diese ganz großen Abfucks, ne? Diese Sinnkrise und keine Ahnung, yo, sind die überhaupt noch Experten? So, ich glaube, da konnten wir uns ganz gut vor bewahren.
Wie ist denn aktuell sozusagen so ein bisschen der Split, wenn du sagst, ey, ihr habt eigentlich immer noch den Hauptfokus auf Agentur, ihr habt ja jetzt das Creative Studio sozusagen dann noch mit drin, ihr habt das Mentoring, ja, wo Moritz und ich schon vermutet haben, das gibt's vielleicht gar nicht mehr, ist trotzdem noch irgendwie am Start. Kannst du so ein bisschen von mir aus auch gerne in Prozentzahlen oder so, wenn du das sagst, sagen, wie viel was sozusagen vielleicht von eurem Umsatz ausmacht oder von Kundenzeit, die ihr da reinsteckt, irgendwie, dass man halt so ein bisschen Gefühl bekommt, was quasi wie, wo, welchen Fokus genießt?
Ja, prozentual kann ich dir das jetzt nicht benennen, aber was ich so sagen kann, der größte Teil des Teams arbeitet tatsächlich auf Agenturkunden. Und jetzt nehme ich vielleicht auch so ein bisschen mehr in unsere interne Sprache mit rein. Also Agentur heißt bei uns dann wirklich, dass wir Full Service im Bereich Paid Social Kunden betreuen. Mhm. Das deckt aber nicht unseren kompletten Kundenstamm ab. Das heißt, wir machen nicht für jeden Kunden immer alles. So, weil ich sag mal so, vor allem für unsere Corporates, da definitiv, weil da ist es so, da gibt es selten Inhouse-Ressourcen, die dann irgendwie auch schon Media Buying oder so übernehmen. Können die gerne in Zukunft machen, habe ich gar kein Pain mit so, aber das übernehmen wir auch noch. Das heißt, der größte Teil unseres Teams arbeitet tatsächlich auf solchen Sachen und das sind so Performance-Marketing-Team und Creative-Team. Dann, das ist der größte Teil, dann haben wir noch eine zweite Komponente, die auch autark arbeitet und zwar ACS, was ihr gesagt habt, Adbacker Creative Studio. Das differenzieren wir tatsächlich intern nochmal auch stark von der Agenturkomponente. Im Agenturkomponente, wo es dann ja auch, wo sage ich mal, viel auch Editing ist, Creative Editing oder auch Creative Sourcing über QGC Creator, haben wir halt bei ACS vor allem den Anspruch, Full Funnel Creative, also wirklich alle Bewusstseinsstufen, jegliche Formate in einer wirklich unschlagbaren Zeit umzusetzen. Also aus unserer Arbeit mit den Corporates wissen, haben natürlich wir auch Know-how aufgebaut, was so auch Brandtiefe bedeutet, was ganz, ganz viele nicht haben. So und wir arbeiten, wir sitzen natürlich auch mit den ganz großen Agenturen an einem Tisch und unsere Motivation für ACS entstand auch so ein bisschen daraus zu sagen, ey, das ist so viel Fluff immer und so viel Bauchgefühl und jeder gibt halt sein Gusto mit dazu so und wir sind halt Performance-Marketer, wir sind total abgewichst, so, jo, das sind die Zahlen oder das ist der Markt, wir machen eine Analyse, das spricht alles dafür und wir gehen eher nach Wahrscheinlichkeiten. Okay, was funktioniert am wahrscheinlichsten? Und das wird dann umgesetzt. Und das kann teilweise natürlich auch komplex sein. Und große Brands scheuen sich wenigstens nicht vor Komplexität, weil die haben Zeit, die machen monatelang Konzepte so, aber die setzen halt wirklich geile Sachen um. Aber für, sage ich mal, auch High-Roller-Brands und so, kann halt alles nicht schnell genug gehen. Also es gibt gar keinen Zugang dafür, die Sachen umzusetzen und das ist da irgendwie unser Anspruch. Wir wollen quasi die beiden Welten miteinander vereinen und wirklich die komplette Range abdecken können, aber halt in der unschlagbaren Zeit. So, so helfen wir dann halt irgendwie die High-Roller zu großen Brands zu werden.
Konzern zu machen.
Ja, nicht zu Konzern zu machen, da gehört natürlich noch deutlich mehr zu. Ne? Dann will ich jetzt unseren Bereich nicht größer machen, als er ist. Ja, und das ACS, das ist ein Bereich, der gerade sehr, sehr stark wächst. Aber da operieren wir auch anders. Das heißt, hier arbeiten wir auch viel mit Leuten aus der klassischen Werbung, also mit Art-Direktoren, die dann auch in Richtung Creative Strategy gehen. So, da kommen noch ein paar Komponenten mit dazu. Aber wir haben dann auch noch ein Team aus Producern. Das heißt, da wird auch nicht alles mit AI gemacht. Das ist eine Komponente bei uns, die es auch gibt. Aber es wird auch bei uns im Studio wirklich wöchentlich produziert. So, und daraus Ads erstellt. Dann Mentoring-Sparte, genau, auch das ist ein, da muss man sagen, ich habe ja gesagt, das ist auch der Fokus war die Agentur und so war natürlich auch das Team vom Mentoring. Das heißt, wir haben auch die Ressourcen von unserem Agenturteam genommen, weil wir gesagt haben, hey, da liegt das Know-how drin, wir werden jetzt nicht irgendwie einen Theoretiker einstellen, der die ganzen Calls übernimmt, sondern wir haben da auch die Ressourcen dann oder nutzen die Ressourcen davon. Wir haben auch ein kleines Team, die sich nur darauf konzentrieren, aber da gibt es halt eine sehr, sehr große Schnittmenge. Was denn dieses Jahr auch noch mit dazu gekommen ist, wo wir auch noch ein Team haben, ist TikTok Shop. TikTok Shop auch eine sehr coole Komponente, haben da drei Leute, die Vollzeit drin arbeiten. Und hat auch seinen Anteil tatsächlich am Umsatz, sonst würden wir es halt nicht machen, ja. Und so würde ich es euch auch einfach sagen. Also kurz zusammengefasst, Agenturgrößte, ACS hat tatsächlich gerade das Potenzial bei uns, das sogar noch abzulösen. Dann haben wir noch daneben Mentoring und TikTok Shop. Ja.
Crazy. Bevor wir vielleicht, also die Folge ist ja so ein bisschen gesplittet, dass wir gleich so ein bisschen überleiten in Paid Social und sozusagen dann die Entwicklung von ACS und dann hinten raus sozusagen noch was über TikTok Shop zu sprechen. Was ich bei euch so spannend finde, nochmal vielleicht kurz in dieses Mentoring-Game einzusteigen. Also es ist ja am Ende ein Coaching und irgendwie dieser Coaching-Markt hat sich ja irgendwie in den letzten zwei Jahren auch geistkrank verändert. Wieso habt ihr beispielsweise jetzt gesagt, hey, jetzt zieht euch ja zurück oder wie stellt ihr das neu strategisch so ein bisschen auf? Ja. Weil der Markt halt irgendwie ultra voll geworden ist, aber irgendwie ist es halt auch... Wenn ich an Adbaker gedacht habe, war, wie Marvin es eben gesagt hat, so das Mentoring so das Erste, woran ich gedacht habe, jetzt habt ihr das sozusagen irgendwie abgelegt und irgendwie damit halt auch, sage ich mal, was heißt jetzt viel Außenwahrnehmung einfach eingebüßt, aber vielleicht haben weniger Adbaker jetzt jeden Tag auf dem Schirm, weil man halt nicht jeden Tag irgendwie 7 Ads von euch ausgespielt bekommt.
Ja.
Wie hat sich so die Relevanz vielleicht einfach des Mentorings verändert, weil sich der Markt eben auch verändert hat?
Ich betrachte es tatsächlich nicht so aus dem Markt, weil, ich habe ja wie gesagt schon gesagt, es ist der Spiegel der Agentur. Und ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, wir haben in dem Mentoring nie auch so das Ding gesehen, dass das irgendwie, wir haben da, die Wertschöpfung ging nicht in die Agentur. Also das denken auch immer viele so, yo, wir haben das so als Frontend-Offer und dann gehen die Leute aus der Agentur, sondern es gibt da keine krasse Synergie. Also die Kunden, die wir dann darüber in die Agentur aufgenommen haben, kann ich an der Hand abzählen. So, das war dafür nicht relevant. Und da sage ich halt, ich betrachte das jetzt nicht aus dem Markt, sondern eher aus der Relevanz für Adbaker. Also für den großen Kern von Adbaker sind das eigentlich zwei komplett eigenständige Unternehmen. So. Und was das Mentoring angeht, erstmal, das gibt es. Also das heißt, wir jede Woche finden unsere Calls statt, es kommen neue Leute mit dazu. Was sich für euch jetzt verändert hat, ist jetzt die Wahrnehmung, ihr kriegt nicht die ganze Zeit Ads. Und ja, das stimmt. Wir forcieren es aktuell nicht in den Ads, definitiv. Aber was ich auch sagen kann an der Stelle, wir haben dieses Jahr auch noch das Ganze, wir haben das ausgegründet. Also es gibt die Adbaker Education GmbH auch seit diesem Jahr. Und es wird da auch öffentlich noch was geben, das definitiv. Da sind wir ja auch am Aufbauen. Trotzdem, wie gesagt, sehen wir Adbaker als Adbaker und Adbaker ist die Agentur mit einem Mentoring.
Okay, ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht jetzt rausgeschnitten werden muss, aber sozusagen viel hat ja auch damit zu tun, wie der Start Coaching so ein bisschen mitgefördert hat, ne? Also sozusagen, dass es, glaube ich, dann irgendwie hinten raus auch vielleicht ein bisschen schwieriger wurde, weil viele irgendwie Anbieter dann, die vielleicht in einem ähnlichen Coaching-Bereich einfach unterwegs waren, ihr seid ja irgendwie nicht die einzigen, ganz klar, dann einfach eben auch gesagt haben, hey, okay, mit Subventionierung vom Staat und Co. kann man sich sozusagen da dann auch irgendwie einfacher die Leute einkaufen. War das irgendwie ein Teil dann davon auch von der Überlegung oder war das jetzt eher...
Also es ist definitiv so, dass sich der Markt dahingehend verändert hat, dass so, keine Ahnung, andere Anbieter dass sie eine Maßnahmenzulassung hatten und beziehungsweise eine Bildungsträgerzulassung hatten und dann sich das also auch vom Staat subventionieren lassen konnten. So, das natürlich dahingehend wurde der Markt sehr stark geshaped, also es ist ein krasses Werteversprechen und das führt natürlich automatisch dazu, dass natürlich auch Kunden, wenn sie jetzt mehrere Optionen mittlerweile haben, sogar glücklicherweise muss ich sagen, so, also das tut einem Markt immer gut, wenn es mehrere Player gibt, aber es ist natürlich dann irgendwo... Ja, zu sagen, okay, gut, ich will jetzt das Thema Social Ads irgendwie lernen. Es gibt drei Anbieter und ja, bei dem einen macht der Staat das. Das natürlich dann auch teilweise dazu geführt hat, dass dann Leute sagen, ja, ich würde am liebsten euers machen, aber das ist erstmal kostenlos. So, das ist cool. Und da muss man dann irgendwie sagen, so, unser Anspruch ist jetzt nicht, das irgendwie auf Biegen und Brechen so an Mann zu bringen, so, sondern ich glaube, wir haben uns auch dieser Coaching-Bubble dadurch, dass wir die Agentur in den Vordergrund stellen, nie so zugehörig gefühlt. Ne? Also nach innen gibt's nicht diese Kommunikation. Nach innen redet keiner so, jo, wie sieht's eigentlich mit unserem Coaching aus? Oder so.
Wie viele Mentorings haben wir die Woche verkauft?
Ja, also das muss ich sagen, das ist kein Teil unserer Realität.
Ja, okay, I see. Verstehe ich auf jeden Fall. Dann lass uns doch gerne so ein bisschen rüberleiten in dann wirklich euren Kernbereich. Also wir sind natürlich in einem ganz anderen Bereich tätig. Bei uns verändern sich natürlich auch die Sachen, aber wenn man sich überlegt, was in zwei Jahren so passieren kann, dann ist ja vor allem in so einer ja recht komplexen Marketing-Disziplin, in denen wir ja sozusagen unterwegs sind, schon immer ziemlich wichtig, irgendwie irgendwie zu verstehen, was passiert eigentlich gerade und in welche Richtung muss ich mich so ein bisschen mitentwickeln. Wenn du jetzt einfach nur ganz grob gesagt von deinem Bauchgefühl überlegen musst, okay, hey, wir haben irgendwie Anfang 2023 und jetzt heute sozusagen Ende 2025, würdest du sagen, das Game hat sich im Paid-Social-Bereich krass verändert? Also sozusagen haben sich irgendwie grundlegend Sachen verändert oder beziehungsweise würdest du sagen, hey, beispielsweise 2023 irgendwie UGC und Media-Buying war halt irgendwie immer noch the goated shit und jetzt ist es sozusagen viel mehr in die Strategy mit rein. Wie würdest du einfach die Frage beantworten, ob es sich in 2 Jahren vom Bauchgefühl verändert hat?
Erstmal so, ich glaube, unsere Kunden nehmen das tatsächlich komplett unterschiedlich auch wahr. Aber so jetzt meine Wahrnehmung, grundsätzlich Paid Social, sehe ich natürlich auf unterschiedlichen Ebenen, die auch unsere Zielkunden irgendwo bedienen, unterschiedliche Entwicklungen. Also erstmal die naheliegendste ist, dass sich halt alles wirklich geschiftet hat von, yo, ich bin Techie im Account, hin zu, ich mache Creative Strategy. Ich finde, so wenn du dir jetzt auch mal anguckst, so die OGs von früher so, da haben viele auch wahrscheinlich voll gestruggelt mit, ne, weil da auf einmal eine Komponente mit dazu kam, wo man auch fairerweise sagen muss, so, die war wahrscheinlich vorher nicht gegeben. Ne? Und sicherlich für
Beispiel?
Manche...
Wie? Beispiel?
Ja gut, also jetzt, wenn ich jetzt von jemanden ausgehe, der, sag ich mal, ich finde, wo man das sehr, wo das sehr auffällig ist, ohne Name-Dropping zu machen, sind halt die Leute, die halt sehr stark auch noch, keine Ahnung, jede neue Änderung im Ads Manager thematisieren. So. Ich finde, das ist so, wirkt auf mich ein bisschen, hey yo, das ist halt das, was ich am besten kann. So, das gebe ich nach außen, aber jetzt so für mich irrelevant, ehrlicherweise so. Sondern der spannendste Part ist dann auch der ganze Shift in Richtung Creative. Und für einen Performance-Marketer, und da muss ich sagen, so die Köpfe von den Paid-Social-Agenturen kommen meistens halt aus dem Performance-Marketing, nicht aus dem kreativen Space. Und was war sehr einfach auch an Content zu kommen, ist nicht den Content irgendwie selbst zu erstellen, sondern den Content zu sourcen. Natürlich gibt es natürlich UGC-Content, funktioniert einfach auch extrem gut, deshalb ist es sehr cool, aber Performance-Agenturen haben sich sehr stark UGC dann auch auf die Fahne geschrieben und jetzt kommen wir natürlich in eine Richtung, wo man auch damit irgendwo an seine Grenzen stößt, ja, also du kannst den Kunden nicht end-to-end bedienen, nur weil du halt jetzt irgendwie an Content gelangst und den sourcen kannst, sondern ja, da gehört halt deutlich, deutlich mehr mit dazu und das sehe ich so als die größten Entwicklungen. Klar, wir haben noch das Thema Inhouse, da muss ich sagen, es hat jetzt unsere Kunden nicht so stark tangiert, aber ich finde das erstmal ein sehr gutes Thema. Das ist ja auch ein Thema, was wir uns angenommen haben mit dem Mentoring, das Thema Inhousing. Ich sehe das aber vor allem bei E-Commerce-Brands stark veranlagt so. Das heißt, so dieses ganze Thema Media Buying und so aufzunehmen, habe ich ja jetzt in dem Podcast auch schon gesagt, please feel free. So, also wirklich gar kein, so bin ich gar nicht sexy drauf, dass wir das jetzt noch in 2 Jahren weiter, 3 Jahren weiter übernehmen, sondern von mir aus kann das jeder Inhouse übernehmen und wird wahrscheinlich auch in die Richtung gehen, ne?
Ja. Aber das sind dann quasi so die größten Changes, dass du halt sagst, okay, UGC funktioniert deswegen nicht, weil du eine komplette Strategie dahinter brauchst, weil du halt...
Es funktioniert ja, definitiv, aber, genau. Aber ich sehe...
Vielleicht schlechter als vor 2,5 Jahren.
Ich sehe Paid Social... ich sehe es so, es gibt halt verschiedene Stufen, wie ich halt meine Brand über Paid Social zum Wachsen bringen lasse. Ich denke, Brands, die von früher kamen, also auch unsere Corporates, das sind halt schon Marken, die kennt jeder. So, die gehen den Weg, sag ich mal, rückwärts fast schon. Weil das Ding, die haben Budget, auch in Brands zu investieren, das hat halt ein E-Com-Brand am Anfang nicht, sondern du musst ultra effizient arbeiten. So, aber du kannst natürlich dann einmal, wenn du das Budget hast, einmal rüberfegen und natürlich auch ineffizienter arbeiten. Aber was so, sag ich mal, die klassische Journey ist, ich optimiere ich maximiere die ganze Zeit Lower Funnel. Was ist basically, also eine UGC-Ad oder generell Paid Social, es geht um Acquisition. Das heißt, wir optimieren eigentlich darauf, dass jemand so schnell wie möglich kauft. So, es ist sehr kurzfristig gedacht irgendwo. Das heißt, den absolut tiefsten Part des Funnels, den zu maximieren. Der sieht individuell natürlich immer unterschiedlich aus und er kann auch ziemlich groß sein. Es gibt Brands, die spenden hunderte Tausende von Euro nur in diesem Lower Funnel, ohne irgendwas anderes zu machen. Das funktioniert so. Und du kannst ein geiles Business damit machen. Aber irgendwann kommt man natürlich dahin, dass man auch ja weiter oben in den Funnel gehen muss. Und das ist das, was ich dann ja sehr stark da auch noch sehe. Ja. Und genau, was ich sagen wollte, ist vor allem UGC baue oder zahlt genau auf diese Komponente ein, halt Lower Funnel zu optimieren.
Das heißt, du würdest wahrscheinlich aber nicht bei einem Ravensburger jetzt beispielsweise hingehen und 700 UGC Creatives beauftragen, weil nee. Da muss das dann schon eher nee. Von der anderen Richtung herkommen. Nee.
Ich sehe es halt als so als einzelne Quest. Mhm. So, das heißt, wenn ich jetzt UGC in einer gewissen Persona für eine Brand als funktionierend herausstellt, wenn das so ist, so dann geht's darum, den ganzen Prozess zu streamlinen. Aber das ist nur eine Quest. So, dann gibt's noch weitere Personas, die ich erschließen möchte, oder ich möchte innerhalb meiner Persona noch weiter durchdringen, aber halt mit anderen Ad-Styles. Weil das ist nun mal einfach Fakt, so dass halt unterschiedliche Menschen auch auf unterschiedliche Ad-Styles irgendwo reagieren. So, du kannst nicht nur mit einem Format denken, yo, ich kann hier jetzt über Jahre hinweg Acquisition betreiben. So. Und das muss man immer im Kopf behalten. Also es geht darum, wirklich was funktioniert, zu streamline, aber nie aufzuhören, auch bold moves zu machen, andere Sachen zu machen, weiter zu testen, so. Und dann ist so dieses Quest-Denken eine Sache, die mir persönlich zumindest immer hilft, so. Immer danach zu streben, was Neues zu erschließen für uns.
Wie kam denn dann vielleicht einfach, um das als guten Aufhänger zu nehmen fürs Creative Studio, so ein bisschen so die Anbahnung, dass das sinnvoll ist, zu sagen, als neuen Bereich zu erschließen, weil das ist ja eigentlich genau der Ansatzpunkt, den du gerade gesagt hast, also zu sagen, am Status quo nicht aufzuhören, sondern zu überlegen, okay, ich muss wirklich völlig neue Wege gehen, und da muss ja irgendwie dann euch sozusagen die Idee gekommen sein, hey, so ein Creative Studio, beziehungsweise mit einer Dienstleistung als eigenes Department bei euch mit drin, wäre wirklich sinnvoll. Wie war denn so ein bisschen die Anbahnung zu diesem neuen Schritt dann? Und warum habt ihr gesagt, hey, das ist jetzt nicht beispielsweise was, dass ich jetzt irgendwie dann einfach für einen Ravensburger, weil ich neue Personas irgendwie erschließen will oder neuen Content auf einer anderen Qualität erschließen möchte, dann einfach umsetze, sondern irgendwie einfach sage, ey, das mache ich strategisch als wirklich kompletten Company-Bereich.
Ich muss sagen dazu, also wie das kam jetzt nicht irgendwie im letzten Jahr und als wir gesagt haben, yo, ey, da ist ein Markt, lass es mal machen, sondern auch das schon wieder. Das liegt schon wieder Jahre zurück. Also das heißt, unser erstes Studio, was wir angemietet haben, ist auch schon über 3 Jahre her. Und das ist absolut kein Standard, dass eine Paid-Social-Agentur jetzt irgendwie ein Studio betreibt. Das ist für die meisten nur absoluter Quatsch. Aber ich erinnere mich tatsächlich an so einen Schlüsselmoment, wo ich dann auch mit Simon und Patrick bei uns im Konferenzraum war und wir auch so überlegt haben, yo, was brauchen Brands denn eigentlich so am Anfang? Und wir haben uns überschlau gefühlt in dem Moment, ich weiß es noch, und haben dann in unsere Angebote auch Produktion integriert. Es ist schon 4 Jahre her, glaube ich. So, das heißt, wir haben für unsere Kunden auch schon unsere Teams, wir hatten auch schon damals Videografen, haben die losgeschickt, sind die durch Deutschland, haben dann Produktion durchgeführt für Kunden. Jetzt rückblickend, ich habe ja gesagt, wir haben uns übertrieben schlau gefühlt, weil wir natürlich dann irgendwann auch mal so die Erkenntnis hatten, Alter, das ist nicht super effizient, 3 Leute immer weg, so, und wir sind ja jetzt kein Team von 2 Leuten, so, 3 Leute weg, dann sind die da 2 Tage am Produzieren, dann kommen die wieder und so, Task geschoben, da kommen wir mal wieder zu Struggles, das ist jetzt kein Thema mehr heute, aber so kam das. Und warum sind wir den Schritt gegangen und haben gesagt, ey, das lohnt sich, weil wir haben die Sachen gemacht und sie vereinen für mich 2 Sachen, die man unterschätzt. Also die erste Sache, die unterschätzt man nicht, sondern sie waren einfach extrem performant. Also die Teams sind zu uns gekommen und haben gesagt, hey, Alter, das ist so geil, es funktioniert so gut, Mann, können wir das mehr machen? Es geht nicht mehr. Aber auch die andere Sache ist, auch aus der Arbeit mit den Corporates kann ich halt einfach sagen, es reicht da ja nicht nur so abgefuckt sein, yo, das performt, das machen wir jetzt, sondern da geht's halt wirklich auch um die Tiefe, ey, yo, ist das markenkonform? Das ist nun mal so und das checkt man dann. Und diese Art von Creatives haben auch dieses Gefühl, ey, ich fühle mich damit wohl, sehr stark gestützt. So, das ist die unterschätzte Komponente für mich. So, und wenn ich das beides kombiniere, es performt geil und ich kann mich damit identifizieren, dann Feuer frei. Das ist das Learning, was wir gehabt haben. So. Aber das Problem, was wir hatten, war das ganze Ding zu streamline, weil es ist einfach nicht effizient, immer dahin zu gehen. Und da gab es natürlich auch verschiedene Evolutionsstufen, bis wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. So. Und ich glaube, ich hoffe, das erkennt man uns auch an. Wir sind nicht die Personen, die hingehen und sagen, yo, es gibt ein ACS und wir überlegen uns jetzt mal, wie das funktioniert, sondern auch hier, es war wieder ein Weg über 4 Jahre, wo wir jetzt sagen können, ey, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir das auch einer breiteren Auswahl an Brands zur Verfügung stellen können. Weil vorher war das nur nach innen unseren Agenturkunden vorbehalten.
Aber wie ist sozusagen dann jetzt der Prozess innerhalb vom ACS, wenn jetzt Moritz morgen entscheidet, ich habe keinen Bock mehr auf AppScale, der gründet eine Brand und die ist auf einmal irgendwie auf einem
Grundscale. Da werde ich ja erstmal abgelehnt von der Firma AppBaker.
Wie geht das dann so vor? Schickt Moritz euch dann Produkte zu und spricht einmal in einem Call mit euch, was er sich vorstellt und ihr macht dann einfach oder nimm uns mal so ein bisschen in die Gedankenwelt damit.
Es ist tatsächlich so, bei ACS gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man zusammenarbeiten kann. Ich gehe mal so auf die erste ein, wie das jetzt in unsere Agentur-Clients integriert ist. Grundsätzlich kannst du dir als Agentur-Client bei uns, kannst du immer erwarten, dass wir immer das tun, was notwendig ist. Heißt auch creative-wise, unter Monat wird alles, was wir haben, weiter iteriert. Es kommen neue Komponenten mit dazu. Aber was natürlich dann irgendwo fehlt, ist dann auch mal komplett frischer, neuer Content. So. Und wie gesagt, das ist das eine. Das läuft schon immer in der Agentur. Was jetzt für mehrere Brands dazukommt, ist auch nochmal so eine eigenständige Unit. Das heißt, wir achten, wir arbeiten in Sprints. Das heißt, können jetzt neue Produktionen monatlich machen, biweekly, weekly, was auch immer. Aber das Team, was daran arbeitet, ist jetzt nicht zwangsläufig das Team, was auch die Creatives editiert. Ganz und gar nicht. Sondern wir achten darauf, dass der Mix so aufgebaut ist, dass es ein Teil einfach mehr von dem, was funktioniert, gibt. So, weil das einfach die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass es funktioniert. Und wir haben aber auch in dem Mix immer einen Teil offen für komplett neue Bold Ideas, die getestet werden. Und so können wir einfach sicherstellen, dass wir erfolgreiche Tests haben. So, weil es immer eine Komponente auch davon gibt, ey, das funktioniert, davon brauchen wir jetzt mehr. So, aber auch dann die Bold Tests.
Aber wenn ich jetzt so ein bisschen vergleiche, also es gibt ja schon die ein oder andere Agentur, die jetzt vielleicht irgendwie auch sagt, ey, ich habe irgendwie noch ein eigenes Produktionsteam oder sonst irgendwas. Ja. Gibt es irgendwie sozusagen dann an dem Outcome irgendwie ein paar Sachen, die es dann irgendwie einfach bei euch besser machen und weil ihr einfach sagt, ey, ihr habt irgendwie durch verschiedene Kundengruppen Learnings XYZ gezogen oder so? Oder was ist so ein bisschen so, einfach bold gefragt, dann der Grund, warum man es mit euch machen sollte und jetzt nicht einfach sagt, okay, warum reicht es nicht aus, dass ich mir einfach dann den Content bei irgendeinem Dienstleister einfach einkaufe?
Ja, genau. Und das ist auch da wieder, weil wir uns gar nicht mit Produktionsdienstleistern oder so vergleichen. So, am Ende des Tages gehen wir nicht in den Schwanzvergleich mit anderen Produktionsfirmen, will mich krass in Kamera und so und wir fliegen alle nach Südafrika, machen das. Das ist alles scheißegal. So. Worum es uns einfach geht, ist, was ich nach innen immer sehr stark versuche zu vorzuleben, ist, ich will halt keine Ideen platt drücken, nur weil sie auf den ersten Blick zu komplex wirken. So, und ich sehe unsere Aufgabe da drin, das Komplexe einfach zugänglich zu machen. So, und das heißt, es geht nicht darum, dass wir produzieren können. Das ist scheißegal. So, es geht auch nicht darum, dass wir mit Models arbeiten, statt mit Creatern. So, wir machen alles. So, wir machen das, was eben notwendig ist. Und ACS ist auch nicht nur eine Produktion bei uns im Studio, sondern es geht auch Creator Sourcing oder Creator Content. Das heißt, deine Produkte werden jetzt einfach hingeschickt und ein Creator macht das für dich. So, aber dann ist halt unsere Aufgabe, diesen Pool aufzubauen und da den Zugang zu verschaffen. Es geht ganz, ganz viel einfach nur um Zugang und das halt in einer unschlagbaren Zeit, weil Produktionsfirmen werden die Qualität liefern können, definitiv. Ich weiß jetzt nicht, eine Produktionsfirma wird halt das Performance-Marketing-Know-how nicht haben, in den meisten Fällen. Das fehlt dir dann. Aber jetzt so rein von der Qualität, wie ich ja gerade gesagt habe, den Schwanz ja gleich mit der Technik, den können viele mitgehen. Also bitte nicht falsch verstehen.
Und wenn wir jetzt ein konkretes Beispiel beim Beispiel von Moritz bleiben, er schickt euch morgen die Produkte zu, wie schnell kriegt er denn erste Creatives? Weil das hast du jetzt schon mehrmals angesprochen, dass es ja halt da auch ein USP sozusagen damit habt, dass ihr super schnell seid.
Ja, also es ist so, bis zum Konzept, also wir sehen den Prozess dann, sobald die Konzepte abgenommen wurden. Mhm. So, also wir gehen schon sicher, dass vorher die Konzepte abgesprochen sind mit dem Kunden.
Habt ihr jetzt schon gemacht.
Genau, ist jetzt schon gemacht. Und dann in der Regel, besitzen die Produkte dann auch schon. Und dann ist so der Anspruch, dass wir das in 5 bis 7 Werktagen wir planen Shooting, führen es durch und editieren es dann haben, ja.
Crazy. Aber sozusagen, für wen ist es so perfekt gemacht? Also, wenn ich jetzt sozusagen überlege, ich habe meine Brand gerade gegründet, dann bin ich meistens nicht im perfekten Candidate-Pool für die Firma AdBaker. Also das heißt sozusagen auch wieder High-Roller dann sozusagen wieder Richtung Konzerne. Also man muss da schon ein paar tausend Euro in die Hand für nehmen. Das fällt jetzt nicht vom Himmel. Und wenn jetzt irgendwie eine Brand, keine Ahnung, unter 7 Millionen macht, würdest du eh sagen, so ey,
also, geht's mit anders. Ich sag mal, was sich tatsächlich stark rauskristallisiert, ist, dass viele Zusammenarbeiten auch so sind, dass ich sag mal so, entweder die Brand in-house auch schon was macht. Das heißt, das, was gut funktioniert, haben die selbst schon gestreamlined, was sehr gut ist, so. Aber die wissen, okay, gut, um weiterzukommen, das Wachstum weiter zu betreiben, fehlen mir gewisse Komponenten. Und ACS ist oftmals auch die Komponente, die halt zusätzlich ist. Das heißt, wir arbeiten manchmal auch mit anderen Agenturen im gleichen Account so drin. Okay. Und übernehmen einfach auf eigene Faust die anderen Channels. Und budget-wise ist es so, es ist definitiv nicht zugänglich für alle, weil da auch die Ressourcen einfach super begrenzt sind. Wir schauen uns vor allem Cases an, die so ab 100.000 Euro pro Monat liegen. Und da haben wir ja ziemlich geile Modelle, um viele, viele geile Sachen zu machen.
Diese Folge wird präsentiert von ChatArmin, der führenden Plattform für WhatsApp-Marketing im E-Commerce. Mit ChatArmin kannst du deine Kunden direkt über WhatsApp erreichen, automatisierte Kampagnen aufsetzen oder deinen Service skalieren. Egal, ob Shopify, Klaviyo oder andere Tools, ChatArmin integriert sich nahtlos in dein Setup. So holst du mehr Umsatz aus jedem einzelnen Kundenkontakt. Mehr Infos findest du auf chatamin.com. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Okay, ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen, sozusagen das Update sozusagen da einzufahren. Was ich mir gerne noch von dir einholen würde oder was letztes Mal halt irgendwie auch so ein Tenor war so ein bisschen, ey, okay, es ist so einfach, eine Agentur zu gründen. Irgendwie Leute sprießen einfach so ein bisschen aus dem Boden und du hast da ja auch irgendwie immer eher so das Herz auf der Zunge und sagst ja auch gerne sozusagen, wie du die Trends so ein bisschen siehst. Damals kam es so ein bisschen rüber, dass halt so viele Scharlatane unterwegs sind und dass sie halt sozusagen...
Haben wir das gesagt?
Ja, so ein bisschen schon auf jeden Fall vom Trend her, dass sozusagen es einfach ultra einfach geworden ist und die Qualität im Markt halt bei vielen Agenturen sehr, sehr schlecht ist. Ja. Wäre so ein bisschen so meine Frage, wie würdest du sagen, hat sich die Agenturwelt verändert? Ist es weniger geworden? Ist es mehr geworden? Siehst du es immer noch so, dass sehr viel schlechte Qualität mit dabei ist? Hat der Markt sich so ein bisschen bereinigt?
Spannende Frage, über die ich mir tatsächlich relativ wenig Gedanken mache. Fällt mir jetzt auf. Also ich denke, also ist ja auch fair. Klar, was ich sehe, ist so, also generell den Trend Agentur. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie jetzt... Schau mal, wenn wir jetzt eine Kundenanfrage bekommen, so, ne, dann sitzt man ja auch mit 3-4 anderen Agenturen irgendwie manchmal in der Auswahl. Und ich hatte da jetzt nicht das Gefühl, so, yo, das hat sich jetzt krank verändert, dadurch, dass es halt für alles Agenturen gab. Weil man muss ja sagen, ich glaube, die, wovon wir jetzt reden, also diese Masse an Agenturen, die haben sich nicht auf unseren ICP gestürzt, so, sondern das waren ja simple Businessmodelle, wo man den Leuten halt das Feuer gebracht hat. Wie das da ist, kann ich gar nicht sagen. Da bin ich gar nicht so im Markt drin. Was ich bei uns im Markt auf jeden Fall spannend finde, ist, dass es auf jeden Fall mehr Player gibt. Aber ich habe auch schon einmal gesagt, ich finde das an sich erstmal eine gute Sache. Und auch trotzdem das Thema Spezialisierung geblieben ist. Ja, also es gibt vor allem Player, die ja sehr stark auf UGC spezialisiert sind oder was auch immer. Und was ich für eine Entwicklung gerade sehe, ist, dass man oftmals auch mit verschiedenen Agenturen gleichzeitig in einem Boot steckt. So, und das zahlt auch so ein bisschen auf unsere grundsätzliche Einstellung, die wir schon immer hatten, ein. Und zwar, dass es halt nicht so darum geht, einer hat alles für sich, so, sondern auch beim Mentoring haben wir da die Erfahrung gemacht, die Leute kaufen nicht einmal, sondern die kaufen halt einmal durch oft. Ne? Also die springen halt oftmals dann zu dahin, so. Und das ist der falsche Ansatz zu denken für mich persönlich.
Ja. Dass ihr die Einzigen seid, bei denen
genau, gekauft genau. So, da mache ich mir, das ist nicht das, woran ich glaube, ja. Sondern ich bin dahingehend eigentlich zufrieden und finde aber auch, ich finde, was so das Thema generell Einstellung zu Agenturen, ob man jetzt so gescampt wird, da hätte ich jetzt fast gesagt, das ist besser geworden tatsächlich. Ich finde es wirklich besser. Ja.
Also ich hätte vor allen Dingen vom Gefühl her gesagt, dass es weniger so Ein-Mann-Firmen gibt. Oder vielleicht nehmen wir die jetzt auch einfach nicht mehr wahr, weil wir keine Ein-Mann-Firma mehr sind. Aber das ist halt so vereinzelt.
Wir waren faktisch nie eine Ein-Mann-Firma.
Mindestens zwei. Ich aber. Ja, okay. Ja, aber dass es das sozusagen halt weniger gibt und dafür halt dann irgendwie, ja, immer die gleichen etablierten Player, die quasi in Pitches dann zusammensitzen. So
und bei uns kamen auch auf jeden Fall neue mit dazu. Das Geile ist ja durchs Mentoring, es hat ja auch viele Agenturen angezogen irgendwie, auch wenn das nie die Idee war. Das habe ich auch gesagt, gab es so diese Wertschöpfung eigentlich so relativ schlecht. So. Ja. Aber ich kenne ja super viele, so alleine schon aus unserem Mentoring. So. Und ich finde es so geil, teilweise, wenn ich die jetzt bei Meta auf den Events treffe und so. Ja. Weil ich weiß, die waren so früher, viele haben ja auch gesagt, ey, der Zugang zu Meta ist voll krass. So. Und ich treffe die auf die Events und so und ich finde das übertrieben geil.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja. Lustig. Also ich denke mir da so ein bisschen halt irgendwie, also ich bin so vornherein für die Folge so ein bisschen die Frage gestellt, okay, habt ihr so ein bisschen auch so das Feuer, so ein bisschen so Spiritus ins Feuer geworfen, weil ihr halt irgendwie einfach gesagt habt, hey, okay, hier ist unser Playbook, ihr kommt jetzt Mentoring, geht raus und dann sozusagen Feuer frei, macht, was ihr wollt. Und dann haben manche halt gesagt, okay, ich mache halt eine Scheißagentur und scam vielleicht die Leute halt eher so ein bisschen mit der Dienstleistung. Aber sehen natürlich auch irgendwie so ein bisschen so, okay, wenn du es halt irgendwie angehst, kannst du jetzt ja auch nicht erwarten, dass alles nur perfekt läuft, so ein bisschen, aber.
Aber vielleicht dazu so, wo wir schon immer auch sehr stark darauf geachtet haben, ist, dass wir unser Mentoring-Programm, was dann ja im, als einziger Fall darauf hätte einzahlen können, so frame, dass es halt ist, yo, du baust dir einen Skill auf, den du verkaufen kannst, weil das hätte gar nicht funktioniert. Das Mentoring war schon immer auch zu teuer als für jemand, der jetzt gerade startet, so. Also, und auch dann zu individuell. Darauf haben wir dann schon auch drauf geachtet. Und deshalb denke ich nicht, dass unser Beitrag darin war, dass wir überhaupt ja, das gefördert haben. So, das war nicht unsere Intention. Und wie gesagt, allein schon preislich kann ich das so damit bestätigen. Aber was ich sagen kann und auch hoffe, ist, dass wir oder dass wir zumindest die Qualität verbessern wollen mit dem Mentoring.
Finde ich gut. Spannend. Lass uns gerne so ein bisschen den letzten Teil überleiten. Und das ist so ein bisschen so der Elefant im Raum. Oder beziehungsweise der Elefant im Raum, der vielleicht die letzten anderthalb Jahre, letztes Jahr so ein bisschen in E-Com Deutschland so ein bisschen stand. Das ist das Thema TikTok-Shop. Ich glaube, es ist so ein bisschen, ja, muss man sozusagen dann heute mitnehmen, wenn wir dich hier sitzen haben. Ist, glaube ich, so ein bisschen so ein, ja, ich habe es eben gerade Elefant im Raum genannt. Das ist, glaube ich, gefühlt halt wirklich so ein bisschen so. Also viele, vielleicht von unserem Gefühl her, wir sind ja auf der anderen Seite eher in der Optimierungsschiene halt unterwegs, aber die vielleicht ein bisschen enttäuscht waren, wie das vielleicht dann eben sozusagen am Ende gelaufen ist. Ihr seid jetzt auf der anderen Seite halt irgendwie die einer der wenigen Agenturen, die da irgendwie drei Leute in-house für haben und die betreut ja wirklich namhafte Kunden in dem Bereich und du sagst ja selber auch, es ist ein cooler Bereich. Aber kannst du grundsätzlich verstehen, wenn die meisten Leute sagen, dass sie ein bisschen enttäuscht waren vom Impact, den TikTok-Shop wirklich gehabt hat?
Ja, das kommt halt darauf an, mit was für einer individuellen Erwartungshaltung und Einstellung du zu dem Thema reingegangen bist. Ich denke, viele wollten es auch so ein bisschen scheitern sehen, aber ich kann tatsächlich gar kein Statement dazu abgeben, ob ich jetzt finde, es ist gescheitert oder nicht, sondern unsere Einstellung zu dem Thema war, und das ist ja auch, glaube ich, so, wodurch es so ein bisschen aufgekocht ist und sich auch breit getreten hat in der E-Com-Bubble, dass die Theorie, das grundsätzliche Konzept, wirklich auch der feuchte Traum eines Brand-Owners sein kann. So, weil TikTok war, was so das Thema neue Produkte entdecken, schon so der unterschätzteste Kanal. Also generell die Attribution hat es nicht hingekriegt oder meines Erachtens nicht ausreichend gewertschätzt, diesen Kanal. Weil ich denke, wenn man sein eigenes Userverhalten an der Stelle auch mal selbst analysiert, kann man sicherlich auch nachvollziehen, warum man sagt, hey, TikTok ist ein sehr starker Discovery-Channel. Das heißt, Produkte, von denen ich nicht wusste, dass ich sie haben möchte, kaufe ich dann. So, das ist über Meta-Ads anders. Also generell, du bekommst halt Produkte, wo du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, die zu dir passen und die du kennst, die ganze Zeit. A, weil halt die meisten Budgets in Meta drin stecken, wenn ich jetzt über Paid Social denke. Und B, weil auch generell die Plattform für uns auch noch am stärksten ist. Also generell der Algorithmus am stärksten ist, was Umsatz treiben angeht. Ne? Der Algorithmus von TikTok organisch ist natürlich sehr, sehr stark. Der feuchte Traum steckt natürlich da drin, hey, neue Produkte, die ich vielleicht gar nicht kannte, kaufe ich am ehesten über TikTok, nicht direkt aus der Plattform raus, aber dann irgendwie später. Jetzt ist das Ganze integriert in TikTok. Theorie sind wir uns euch einig, übertrieben geil. So. Und wo jetzt vielleicht ein bisschen Enttäuschung herkam, ist dann auch, ja, das ist jetzt nicht irgendwie innerhalb von, wir sind nicht mal ein Jahr im Game, so das Ding, ne, wir sind nicht mal ein Jahr im Game, sich jetzt nicht alle drauf gestürzt haben und dann die vermeintlichen Big Player dann dort gescheitert sind, aber ist da nicht auch irgendwie was Gutes mit drin? Weil eine Sache ist ja wirklich da, TikTok-Shop ist weniger Pay-to-Win. So, das heißt, nur wenn du eine große Brand hast, heißt das so lange noch nicht, dass du erfolgreich wirst auf TikTok-Shop. So, und jetzt können wir irgendwie eine Grundsatzdiskussion darüber führen. So, hey, yo, wie erfolgreich ist es denn? So, der größte Shop in Deutschland aktuell, der macht irgendwie 600.000, 700.000 Euro im Monat. So, klar, für den einen ist das voll wenig, aber ich glaube für viele, auch mit denen wir arbeiten, die nehmen das extra Money mit. So, natürlich kommt nicht jeder auf 600.000, 700.000 Euro, aber wir haben es ja schon relativ schnell gemerkt, was das Potenzial ist. Ich glaube, wir hatten nach zwei Monaten nach Launch, waren wir die Ersten, die mal so 500.000 geknackt haben pro Monat mit einem Seller. Und da haben wir natürlich trotzdem Potenzial gesehen. So, also warum sollten wir jetzt intern nicht eigentlich zufrieden sein damit? So, wir machen gute Erfolge. Unser Approach, ihr werdet jetzt auch keine Seite über TikTok-Shop von uns sehen, weil wir sind auch als Adbaker, auch wenn wir gute Dinger da schon fahren konnten. Nicht an dem Punkt, wo wir sagen, so, hey, wir wollen jetzt damit stark nach außen gehen und sagen, ey, yo, TikTok-Shop-Agentur, so, sondern wir wollen auch einfach uns treu bleiben, das ist der Kern. Wir haben die TikTok-Shop-Sparte und wir verkaufen auch Projekte dafür, aber wir haben da tatsächlich die Mentalität, es würde sich für uns nicht lohnen, jetzt irgendwie 30 Brands, 20 Brands gleichzeitig zu betreuen. Das gibt es einfach noch nicht her. Also rein von den Creatern, von der Creator-Anzahl und auch generell das Potenzial, weil es sich dann irgendwann noch kannibalisiert. Ich kann nicht fünfmal Supplement machen. So. Und deshalb sind wir eigentlich von Anfang an noch hingegangen, haben gesagt, hey, wir wollen halt die Kategorien, die sehr gut funktionieren. Das sind Supplements, Beauty sehr, sehr stark. Fashion kommt so langsam auch mit dazu. Gadgets und so, das kommt mit dazu. Da wollen wir mal mindestens einen Player haben, der so zu den erfolgreichsten gehört. Und dann muss ich sagen, jetzt auch aus der Agenturperspektive lohnt sich das auch für uns, ja, wirklich ein, zwei gute Player pro Kategorie dann groß zu machen. So sehe ich Deutschland gerade.
Aber das muss ja dann bei euch auch so ein bisschen so ein Meinungsshift gewesen sein, weil, also ich will jetzt gar nicht so kritisch hinterfragen, aber wenn ich vor allem mir so Simons Insta-Stories von vor irgendwie vielleicht einem Jahr angucke, dann weiß ich auf jeden Fall noch, dass da so Worte gefallen sind wie, das ist der Holy Grail und das ist halt irgendwie sozusagen wie Meta 2016 oder sowas, wer das jetzt verpasst, also so ein bisschen schon sehr auf, ey, okay, das ist jetzt auch the next big thing. Ich verstehe natürlich die Ansicht jetzt gerade von dir komplett und die macht natürlich völlig Sinn, aber würdest du auch sagen, dass ihr es vielleicht auch mal anders wahrgenommen habt oder auch gedacht hättet, dass die Entwicklung vielleicht eine andere wird?
Ich kann ja an der Stelle nur für mich sprechen, so, was das angeht. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie so Holy Grail, also es ist generell aus meinem Mund so, es ist nicht mein Wording. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt so ähnlich auch von Simon kommuniziert ist, aber ja, deshalb, ich kann für mich sprechen und ich habe da eigentlich, ja, bin fein damit, ja. Okay. Also es war nicht die Intention, das größer zu machen, als es ist. Was ich tatsächlich nicht gut finde, ist nämlich nicht die Komponente in Richtung Seller, also zu sagen, hey, yo, das, als Seller kannst du faktisch richtig viel Kohle machen, sondern was ich immer problematisch finde und auch in dem Fall extrem scheiße ist, einfach zu sagen so, hey, yo, das ist eine Business Opportunity, wieder dieses so, das ist die Business Opportunity. Das heißt, sich an den kleinen Mann zu machen, yo, du kannst damit richtig viel Kohle verdienen, weil das ist auch die Realität. Faktisch machen halt 90% gar kein Geld damit, ne, also von den Creatern, und das ist dann halt, denen da jetzt irgendwie ein paar K abzuzwacken, um denen da vermeintliches Know-how zu vermitteln, das ist absoluter Nonsens. Also da stehe ich auch überhaupt nicht hinter.
Okay. Aber gibt es so ein paar Überschneidungen, wo du sagst, das sind so Produkte, wo es eigentlich immer ganz gut funktioniert? Nahrungsergänzung ist jetzt irgendwie immer wieder gefallen.
Ja.
Gibt es irgendwie so ein paar Tipps, wo du sagen würdest, ey, wenn ich eine Brand wäre in dem Bereich, dann würde ich drüber nachdenken. Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwie ein Bücherstore bin, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, lass stecken, Brudi.
Ja, also es lassen sich ganz klare Merkmale abzeichnen. Das heißt, sollte schon irgendwo unter 100 Euro sein. Das ist so in den meisten Fällen, ja, Idealfall unter 50 Euro. Und natürlich auch nicht zu komplex, ja. Also, und es müssen Produkte sein, die halt auch in der Anwendung gut gezeigt werden können. Und dann das Allerwichtigste, ich hatte ja schon einmal gesagt, nur weil du jetzt schon eine bekannte Brand hast, heißt das überhaupt nicht, dass du gut darüber verkaufen kannst. So, weil, was aktuell auch noch der Fall ist, wird natürlich auch viel Preise irgendwie verglichen, wie ist es im Online-Shop und so, wie ist es im TikTok-Shop. Das ist nicht die Richtung, die es eigentlich einschlagen soll. Aber wenn du jetzt als Brand startest, musst, um das vor allem auch zu umgehen und um auch erfolgreich zu werden, musst du verstehen, dass das ein ganzes Ökosystem ist. Also es wird ein Ökosystem gebaut, wo du stattfinden musst. So, und dieses Stattfinden ist nicht, ich registriere mich als Seller, meine Produkte sind da und jetzt lehne ich mich mal zurück, sondern es ist ein komplett eigenes Game. Das heißt, es läuft alles über LARC, so, und in LARC gibt es verschiedene Communities, so, und in diesen Communities kannst du dich dann auch mit den Creatern vernetzen, so, und du musst darin stattfinden. Das heißt, dass deine Brand darin gepusht wird, damit Creator auch kommen und deine Produkte bewerben, und du musst auch so weit gehen, dass du wirklich interessante Commission-Modelle aufbaust, Bonus-Modelle. Das Ganze schwappt über USA rüber, oder ist über USA natürlich rüber geschwappt. Das heißt, deutsche Brands haben sich orientiert, wie läuft es denn in den USA, aber man muss verstehen, in den USA ist es halt komplett crazy. Das heißt, du täglich in LARC kommen irgendwelche Brands, die launchen und Incentive-Programme pushen. In diesen Incentive-Programmen ist es dann so 500.000 GMV, du kriegst ein Lambo. So müsste, also das ist wirklich völlig crazy. crazy so.
So ein bisschen so auf Hype Mr. Beast
sein. Genau, ja, ja, genau. Völlig crazy und du musst das irgendwie verstehen, wie das funktioniert. Das funktioniert 1:1 nicht in Deutschland, aber was sehr interessant ist, ist definitiv, dass die Brands, die stark in den USA und UK sind, gerade rüberschwappen nach Deutschland. Die kommen gerade nach Deutschland. Ich weiß nicht, jetzt vor allem Richtung Q4, sehr, sehr viele Brands, die dort die erfolgreichsten waren, kommen gerade dahin, was definitiv ja auch ein Indikator dafür sein wird, dass sie Deutschland spannend finden. So.
Aber würdest du dann auch hintenrum sagen, dass es andersrum gesehen für eine deutsche Brand auch sehr spannend sein kann, über TikTok Shop beispielsweise nach USA oder in andere Märkte rein zu internationalisieren?
100%. Wenn du das Game verstanden hast. So, weil du musst dir vorstellen, das Game ist natürlich in UK und US deutlich kompetitiver noch, ne? Also deshalb. Aber grundsätzlich, wenn du es jetzt irgendwie nicht schaffst, über Paid Social oder was auch immer, welche Art von Marketing zu wachsen, dann könnte das natürlich vor allem auch ein sehr effizienter Weg sein. Dadurch, dass es commission-based ist und du nicht erst ja 1000 Euro in Ads ballern musst, kann das halt für dich cool sein, wenn du halt smarte Bindungen zu guten Creatoren aufbaust. Und das kann schnell gehen.
Wie siehst du das Game dann sozusagen in den nächsten Jahren? Du hast jetzt eben gesagt, dass die größten Brands gerade so 600.000, 700.000 an Umsatz machen. Wird da auch dann eine Brand irgendwann vielleicht mal dazukommen, die 10, 15, 20 Millionen nur über TikTok-Shop sozusagen macht? Oder?
Also die USA liegt so bei der größte Shop so bei 15 Millionen im Monat.
Im Monat?
Ja, und UK ist zwischen 10 und 15.
Okay.
Also über 10 auf jeden Fall auch.
Was sind das für Produkte, weißt du das?
Wir haben, ja, also so einer der größten auch in beiden, also in US und UK, ist Shark Ninja. Mhm. Die Produkte kennt ihr so.
Die ganzen Küchenprodukte und Co. Ja.
Küchenprodukte.
Ja, geistkrank, diese ganzen Eismaschinen und Co. sind ja,
ja,
wie
ja.
durch die Decke gegangen.
Goli ist jetzt auch nach Deutschland gekommen. Das ist Supplements in Form von so Gummi, so Gummies, Ashwagandha und Co. Die sind jetzt auch nach Deutschland gekommen.
Eigentlich crazy. Also wenn man sich überlegt, so keine Ahnung, das sind so Bereiche, wo eigentlich irgendwie deutsche Brands voll früh mit dabei waren. Irgendwie so ein, keine Ahnung, da fällt mir so ein 3Bs mit ein und Co. Also irgendwie so,
ja.
Da merkt man wieder, dass irgendwie Deutschland irgendwie in manchen Sachen dann irgendwie, also jetzt kommt dann irgendwie so der größte TikTok-Player, der halt irgendwie nur über TikTok-Shop 150 Millionen im Jahr macht, über ein Produkt, was wir irgendwie schon seit irgendwie 7, 8 Jahren hier machen.
Ja, halt, aber man muss auch sagen, so, wenn, nur weil du das gleich, also vergleichbares Produkt hast, du kannst ja trotzdem einen unterschiedlichen Approach haben. So. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein ähnliches Produkt habe, aber meine Strategie ist eher Paid Social, dann verstehe ich schon irgendwie zu sagen, hey, ich kann jetzt nicht mein Produkt so stark nach TikTok-Shop richten, weil das ist auch die Realität, die wir haben. So. Die Brands sagen nicht, yo, ich gehe all in TikTok-Shop, so, und die sind halt auch relativ wenig bereit, sich darum zu drehen. Aber diese anderen Brands, das heißt ein anderes vergleichbares Produkt, ist eben nicht so stark über Paid Social und richtet sich komplett nach TikTok-Shop, alles drumherum so, und die sind dann halt, ja, wirklich ein Vielfaches besser.
Okay.
Aber es ist ja auch beides fair so. Warum willst du halt deinen Kanal, also warum willst du halt einen negativen Einfluss auf deine Brand haben, weil du, also du hast halt einfach so ein bisschen Bedenken, Angst, das hält dich zurück. So, es ist absolut verständlich.
Aber das heißt, in Zukunft wird sozusagen, das hast du, glaube ich, eben schon so halb beantwortet, aber immer ein Mix aus, hier kommt Umsatz über TikTok Shop rein, hier kommt Umsatz über Amazon rein, hier kommt Umsatz über den eigenen Online-Shop sozusagen rein. Es wird nicht alles in Zukunft nur auf TikTok Shop stehen.
Definitiv. Natürlich, du hast hier auch nochmal eine sehr starke Überschneidung mit Amazon. So. Also so wie es dann ja auch, ja, Brand, die auf Amazon stattfindet, findet bei uns nicht zwangsläufig als starke Brand über Paid Social statt. Das will ich damit sagen, sondern wir haben da echt jetzt auch ganz andere Brand, ganz andere Zugänge, so, genau.
Okay. Okay. Also, ich bin sehr zufrieden. Wir können gerne zum Ende dieses Podcasts kommen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas sagen willst, aber wir haben am Ende noch eine Frage. Ich hatte mir die Folge tatsächlich nochmal kurz am Ende angehört, die letzte, die zu führt. War auf jeden Fall auch ein lustiges Ding, aber wir fragen ja eigentlich immer nach besten Ratschlägen, was man so als Tipps mitgeben will. Und da kam von der Firma AppScale, von der Firma AdBaker, wurde sozusagen kein Ratschlag gesagt. Ich glaube,
guck mal,
irgendwie sozusagen.
Das einzige Mal, wo die Frage nicht beantwortet
wurde. Ja, ich glaube, da hat Simon noch irgendwas gesagt, aber das habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben. Das war dann irgendwie mein Großvater hat irgendwie mal irgendwie sowas gesagt, aber das war dann jetzt auch nichts Besonderes. Wenn du vielleicht jetzt irgendwie die letzten 2 Jahre so ein bisschen zusammenfassen würdest, würdest du weiterhin sagen, okay, es gab nichts, was du damals gerne gewusst hättest, so als Ratschlag, was dich vielleicht so ein bisschen noch smoother in die Sache hätte rein gleiten lassen können, oder würdest du sagen, nee, wir bleiben dabei, Ratschläge brauchen wir nicht.
Also ja, was heißt, Ratschläge brauchen wir nicht. So, aber da merkst du, das ist doch nicht so alles so smooth. Schon wie einfach wir schon überfordert sind, man dann einfach einen Ratschlag so, das ist so. Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, so, dass wir jetzt nicht so jeden Tag uns hier so voll reflektieren, sondern wir sind einfach, ja, bam, bam, bam. Nee, ja, Ratschläge, jetzt weil du auch so die 2 Jahre so angesprochen hast, so, natürlich kann es auf verschiedensten Ebenen Ratschläge geben, aber ich finde so jetzt für mich persönlich, den ich mir auch wieder geben würde, ist, dadurch, dass natürlich Adbaker auch jetzt ein Unternehmen ist für mich, wo ich einfach sehr nah auch an der Thematik dran bin, so, und auch, ja, viele Sachen davon verstehe, ist einfach für mich wichtiger, woran ich mich immer orientiere, ist, dass ich so, ja, auch immer in diesem Builder-Mode bleibe, so jetzt auch vor allem in dieser Rolle, das ist jetzt zum Teil mein Unternehmen, so, und nicht einfach sage, yo, ich will ein autonomes Unternehmen, was ohne mich funktioniert und die anderen machen das alles. So, es geht schon darum, auch natürlich Verantwortlichkeiten abzugeben. Und die Schritte bin ich dann natürlich auch gegangen. Wir haben eine Head of Agency, die so das ganze Agentur, den Agenturbereich, habe ich ja mitgenommen, unsere interne Sprache, aber so auch nicht dieses Thema, so zum Beispiel ACS, wo ich jetzt sehr, sehr stark involviert bin, mir auch die Hände dreckig mache, so diesen Builder-Mode nicht zu verlassen. Das hilft mir auf jeden Fall immens, den Drive einfach beizubehalten, ja.
Sehr cool. Finde ich einen guten Abschluss für eine spannende Folge. Ich glaube, hier wurde ein bisschen abgenerdet, was auch manchmal ganz geil sein kann. Deswegen vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, vorbeizuschauen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und normalerweise hat Moritz immer hier die letzten Worte sehr ausführlich. Deswegen
geile Geschichte, irgendwie 2,5 Jahre später irgendwie cool zu sehen, was ihr da irgendwie nicht irgendwie auf der Stelle bleibt, sondern einfach einen Meter nach vorne geht. Ja, als Kölner Legende, beziehungsweise ich höre jetzt mal mit dazu, natürlich irgendwie immer cool eine Connection zu euch zu haben. Also irgendwie seid natürlich lange schon im Game, irgendwie auch immer Vorreiter in euren Gebieten. Deswegen geil, was ihr da macht. Ich freue mich dann irgendwie so ungefähr 2027, 2028 müsste dann müsste dann der nächste Termin hoffentlich noch stattfinden. Aber ja, herzlichen Glückwunsch, ist geil. Ich finde es cool, wie ihr es macht und ihr habt auf jeden Fall zwei treue Fans aus Köln, die euch zugucken, sage ich mal so, wie es ist.
Danke, Jungs. Mir hat viel Spaß gemacht.
Easy, bis bald. Hau rein.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
So, das war's für heute und ein Dank geht an dieser Stelle an unseren Partner Chatarmin. Wenn du deine Kundenkommunikation im E-Commerce aufs nächste Level heben willst, schau vorbei auf chatarmin.com. Bis nächste Woche.